Sie hören eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 2. Dezember 2013 zum Thema Selbstversorgung in der Stadt, Urban Gardening und der Kampf um jedes Beet. Zu Gast sind Wolfgang Schön und Christoph Wiesmeier. Gastgeber ist Klaus Puttinger.
So, sehr geehrte Damen und Herren, schönen guten Abend, grüße, willkommen im Kepler Salon. Freut mich, dass wieder so viele Leute gekommen sind. Ich denke mir auch zu Recht, denn wir haben ein sehr, sehr spannendes Thema. Dazu aber gleich später. Kurz nur ein paar einführende Worte zum üblichen Prozedere hier. Mein Name ist Klaus Puttinger, ich bin Redakteur der Oberösterreichischen Nachrichten und darf heute der Gastgeber sein. Und wir wollen uns zuerst die Vorträge und die Statements unserer Gäste anhören und dann darüber diskutieren. Wenn wir dann diskutieren, bitte ich Sie zu warten, bis Sie das Mikrofon gereicht bekommen. Wir haben da den Norbert und seine bezaubernde Assistentin, die dann das Mikrofon reichen kann. Geben Sie mir einfach nur ein Zeichen mit der Hand, wenn Sie eine Wortmeldung haben, eine Frage oder sonst was, und wir koordinieren das da. Ich freue mich, dass heute hier zu Gast sind, zum Ersten, der Christoph Wiesmeier. Er ist Architekt, Urbanist und er ist der Mann, der einem in Linz einfällt, wenn es um Urban Gardening, um Selbstversorgung in der Stadt geht. Er ist seit Mai 2013 Koordinator für Urban Gardening in Zusammenarbeit mit dem Netzwerk Bodenbündnis. Außerdem hat er kürzlich ein Magazin herausgegeben. Er ist dessen Gründer, Chefredakteur, das heißt Treibgut dieses Magazins, liegt dann dort hinten auch auf, wenn Sie sich näher dafür interessieren. Ja, er kommt jetzt nur im Linzer Hafenviertel, das ist auch sein Viertel, für das er sich sehr, sehr stark interessiert. Christoph, du bist Begründer von zwei Gärten mittlerweile, zwei Gemeinschaftsgärten oder schon mehreren?
Eigentlich vom Hafengarten sozusagen gegründet und
einige
andere Gärten mit unterstützt.
Okay.
Im Werdegang, sagen wir so.
Ja, zum Ersten. Und zum Zweiten ist bei uns zu Gast Wolfgang Schön. Er ist Vorsitzender der Geschäftsführung der WAG, der Wohnungsanlagen GmbH in Linz. Es ist das größte Immobilienunternehmen in Oberösterreich. Da reden wir von so doch sehr großen Flächen. Da geht es um 35.300 Verwaltungseinheiten, die dort eben verwaltet werden, und um eine Nutzfläche von 1.800.000 Quadratmeter, also wenn wir das Gartenthema Urban Gardening denken, dann natürlich auch mit den entsprechenden Betreibern und Grundbesitzern. Ja, und in diesem Sinne, danke, dass Sie gekommen sind, danke, Herr Schön, es ist nicht so einfach, nicht? Da ist dann der Immobilienzuständige Besitzer und dort ist der Urban Gardener. Wir haben ein bisschen ein Spannungsverhältnis hier, ich möchte es nicht übertreiben, aber es ist trotzdem da. Wir werden dann darüber diskutieren. Jetzt aber sozusagen in medias res, lieber Christoph, bitte um deinen Input und dann, Herr Schön, bitte ich Sie um Ihr Statement, wenn du so lieb bist.
Ja, danke für die Einladung und hallo an alle. Also ich kenne da sehr viele Gesichter unter Ihnen. Freut mich, dass ihr alle da seid. Ja, der Aspekt Urban Gardening bewegt mich und möchte eben auch in Linz und in Oberösterreich im Kontext vom Bodenbündnis, wo ich seit Mai eben aktiv auch mitwirke, eben gestalten und mithelfen, in diesem Sektor einiges weiterzubringen, wo nicht nur relativ ein Manko herrscht, finde ich. Ich möchte ein bisschen einen Rückblick machen eben zu dem Thema Wohnen und Selbstversorgung. Das ist nichts Neues eigentlich. Das Thema kommt und fällt immer je nach Wirtschaftslage oder kulturellen Entwicklungen. Ich habe da besonders vom Leberecht Micke ein bisschen was rausgesucht, was mich sehr interessiert, war damals die Verbindung von Wohnen und Selbstversorgung. Also eben Zwischenkriegszeit, den Leuten ging es nicht so toll. Und der Aspekt Wohnen und Selbstversorgung, sehr hohes Interesse da. Und da wurde das erste Mal auch so wirklich versucht, so sieht man unten. Leider konnte ich keine größeren Darstellungen finden. Aber es geht darum, hier auch diagrammatisch gegenüberzustellen, auf welcher Fläche eine Familie sich so versorgen konnte. Ja, also man spricht da teilweise zwischen 200 und 600 Quadratmeter pro Familie. Und das ist auch die Zeichnung, die Darstellung von Menschen auf der unteren rechten Darstellung und auch Lebewesen wie Hühner und so Kleintiere eben zur Versorgung. Und man sieht eben diese Flächendarstellung im Kontext der Nutzung. Das ist eben von Leberecht Micke erstellt worden. Und wir befinden uns jetzt natürlich fast 100 Jahre später in einer sehr global ausgerichteten Welt, wo es rundherum kriselt und keiner so ganz weiß, wie geht's weiter. Und da gab es einen Vortrag von Ron Finley beim TED, das ist so eine internationale Plattform, wo Leute eingeladen werden, zu einem gewissen Thema zu sprechen, so ähnlich wie wir da jetzt, aber halt einer größeren Audienz. Und er hat einen besonderen Satz geprägt. Er sagt eben da, sein eigenes Essen anzubauen ist, wie sein eigenes Geld zu drucken. Man muss verstehen, er arbeitet in L.A. und da gibt es eben die Einflüsse einer Gesellschaft, einer Fast-Food-Gesellschaft. Das heißt, es gibt kaum Raum, selbst anzubauen oder Bioläden, sondern es ist wirklich alles monokulturell ausgelegt. Und von Fettleibigkeit bis zu eben anderen Problemen hat man die ganze Palette hier vor Ort intensiv. Und er setzt sie ihm ein, an dieser Stelle zu arbeiten. Es gibt auch eine Tendenz, eben auch diese Planungen mit Stadtentwicklung und Versorgung, Lebensmittelversorgung neu zu denken. Und Philipp Stierand von speiseräume.de nimmt das auf und versucht eben darauf einzugehen, auf die Bedürfnisse einer neuen Gesellschaft, also Stadt und Ernährung gegenüberzustellen, weil im Moment ist das Problem dieses, dass kaum eine Stadt mehr für sich selbst produziert. Also früher gab es nur in Stadtnähe Flächen, Anbauflächen, Landwirte, die Nahversorger waren für die Stadt und kurze Wege zu den Märkten hatten und hochwertiges Gemüse in der Stadt angeboten haben. Sowas gibt es eigentlich kaum mehr. Die Stadt ist abhängig von regionaler Produktion, also Agriculture, und im Prinzip auch von überregionalen Einflüssen, wo eben per Bahn, Schiff oder LKW das Lebensmittel in die Stadt transportiert wird. Das heißt, riesen logistischer Aufwand. Und ich habe da jetzt gerade versucht, eben darzustellen, was Gemeinschaftsgärten fördern und unterstützen. Das sind ganz viele Sachen. Da geht es jetzt nicht nur um Ernährungssouveränität oder Selbstversorgung, sondern es geht auch um Bodenbewusstsein, interkulturellen Austausch, Artenvielfalt, Ausgleich im Alltag, also dieses Erden. Also wir sind in einer Gesellschaft, in einer Wissensgesellschaft, wo immer mehr Leute das Bedürfnis haben, irgendwie in Kontakt zu treten mit Erde und wie was wächst zu sehen oder genau zu beobachten und auch Kindern zu zeigen, wie eine Tomate wächst und nicht rot im, zu haben ist, sondern dass das mit dem Stadium eines Samens beginnt. Und wir haben eben gerade beim Bodenbündnis einen Schulgartenwettbewerb ausgeschrieben und haben jetzt gerade die Einreichungen bekommen. Oder war ein Beispiel von einem Kindergarten, der genau beschrieben hat, eben vom Samen bis zur Pflanze die ganzen Stadien dargestellt, und die haben das erste Mal wirklich damit beschäftigt, ja, wie sowas gedeiht. Der Aspekt DIY, also diese Do-it-yourself-Gesellschaft, die immer mehr wächst, also Menschen wollen mehr aktiv werden, ihren Umfeld selbst gestalten, das ist ein wichtiger Aspekt. Also es geht nicht darum, Strukturen vorzugeben und es ist alles schon millimetergenau geplant und dann soll wer was machen. Es geht eher darum, eben eine Art Mitbeteiligung. Wissensaustausch, Tauschformen sind Möglichkeiten in einer Gemeinschaftsgartenstruktur, Nachbarschaften knüpfen. Und generationsübergreifende Mechanismen können stattfinden. Ja, also eine riesen Palette an Möglichkeiten, die so ein Gemeinschaftsgarten beherbergen kann. Das ist kurz ein bisschen Überblick von diesem Jahr, was so geschah. Also im Bereich Interkulturalität ist viel passiert in der Backfabrik. Es gibt seit heuer einen Gemeinschaftsgarten in der Tabakfabrik, wo eben das BFI und Migrare sehr stark heuer auch gearbeitet hat, eben mit Migrantinnen, Asylwerbern zu arbeiten, Deutschkurse zu halten im Garten, also mit Hilfe der Pflanzen eben zu übersetzen, was heißt jetzt Tomate oder Zwiebel in der anderen Sprache, und somit besseren Zugang zur Sprache zu finden und auch zum Ort. Wie gesagt, Hafengarten ist der, den ich auch mitbekundet habe mit den Kolleginnen. Da geht es auch um Vielfalt und Boden. Also wir haben heuer das erste Mal so wirklich einen Kompostworkshop vorgenommen. Und wir waren richtig stolz, mal das richtig zu machen. Ja. Also man lernt da sehr viel dabei und kann viel mitnehmen. Und ja, ich habe das ja großartig geschrieben, 60.000 neue Arbeitsplätze. Also 60.000 Bienen, die hier Arbeit verrichten und uns mit super Honig beglücken. Dann eben von diesem DIY, also wir gestalten selbst, also Menschen möchten auch selbst Hand anlegen und was auch machen und keine vorgegebenen Strukturen irgendwie aufgesetzt bekommen, sondern man will sie selbst auch ein bisschen ausprobieren. Und wir haben da eben einen eigenen Hühnerstall gebaut. Jedes Huhn bekam einen eigenen Namen. Und ja, wir haben im Sommer dann bei unserem Grill die frischen Eier verkostet. Und die Kids haben sehr viel Spaß gehabt dabei. Da sieht man hinten nur das fertige Hühnerstallgebäude aus Abfallmaterial und die erste Kartoffelernte in dem Jahr. So, alles gut soweit. Ich merke einfach, dass es in der Bevölkerung noch sehr viel Interesse gibt. Sehr viele Menschen, die aktiv werden in ihrem Umfeld oder aktiv werden möchten in ihrem Umfeld und sowas auch in ihrem Wohnbereich machen wollen. Und da gibt es eben im Moment noch nicht so die Anlaufstellen, oder es gibt zwar Interessentinnen, die wissen nicht, okay, wohin sie jetzt hingehen, wo können sie sich da anmelden, bei welcher Genossenschaft fragt man da an, oder gibt es sowas überhaupt? Und dann gibt es aber auch die Wohnbauträger, die sagen, okay, sie haben schon Goodwill, sowas zu machen, aber wo trifft man sie und wie soll das organisiert sein? Ich habe gestern nur mit Kolleginnen unterhalten vom Gartenpolylog, die heute da sind, dankenswerterweise aus Wien angereist, freut mich sehr. Wir waren heute in Ottensheim unterwegs und wir haben gestern ein bisschen diskutiert, wie man denn diese Verbindung der Mieterinnen, die eben da aktiv werden wollen und eben der Eigentümer in Verbindung treten können. Also Miet von Seiten der Wohnbaugenossenschaften wäre eigentlich eine Bedarfserhebung im Quartier, dass man eben mal ausschreibt und fragt, hat da wer Interesse? Also man sagt, gibt es da Leute, die Interesse haben? Dann wäre es eben auch wichtig, Zuständigkeiten intern einzurichten, die so ein Feeling haben zu Gemeinschaftsgärten, die schon ein bisschen Erfahrung haben, auch in pädagogischer Hinsicht vielleicht. Wäre wünschenswert, zumindest eine Person, die Ansprechperson wäre. Und die Wohnbaugenossenschaft stellt eben auch eine Fläche zur Verfügung. Also dass man weiß, es ist ausgewiesene Fläche, da darf das passieren. Und die Mieter selber würden eben sehr selbstständig agieren im Sinne des DIYs, also das Do-it-yourself-Prinzip. Also Erstellen von Konzepten und Plänen, auch die Investierung und das Errichten soll selbst organisiert sein und die Betreuung vor Ort. So. Und da fehlt aber nur so eine Vermittlung dazwischen. Also in viele Projekte, wie Urban Farm Leonding, das ist ein Verein, der mittlerweile 2 Gemeinschaftsgärten realisiert hat. Ich mit dem Verein Schwemmland im Hafen unten, beziehungsweise mit unterstützt dann den Garten in der Tabakfabrik, dass eben eine Verbindung zwischen den Interessentinnen und der Genossenschaft irgendwie da wäre. Wäre wunderbar, also wenn es in dem Quartier schon Vereine gibt, die pädagogisch arbeiten, die schon Erfahrungen haben, eventuell mit Migrantinnen oder mit sozialen Aspekten. Es gibt ja meistens so Einrichtungen oder so Viertel, wie soll ich sagen, von der Stadt selber, ja, so Viertelbüros.
Quartierarbeit,
ja. Quartierarbeit. Dass man vielleicht das auch ein wenig mehr noch verknüpfen könnte, wäre jetzt einmal ein Vorschlag, über das wir nachher diskutieren können. Also, wo ich mir vorstellen könnte, okay, das sind die Aspekte, die wären denkbar. Schauen wir uns das dann nur mal an und schauen wir mal, wo da Probleme vielleicht liegen oder wo wir Möglichkeiten sehen. Ich habe da jetzt nur ein paar Beispiele. Aus Wien, also auch die Leute von Gartenpolylog hat man dann unterstützt mit ein bisschen Unterlagen. Also den Garten selber kenne ich nicht. Aber man sieht hier, dass eben auch großzügig Beete in der Wohnanlage errichtet wurden, die auch selbst gestaltet sind. Also eben auch hier mit diesen Hochbeeten, die außen bemalt wurden. Das wäre Montelar. Dann gibt es das Projekt der Sargfabrik, also eine ehemalige Fabrik, die umgebaut worden ist zu einem Wohnbau. Ein Pionierprojekt in Wien, das sehr viel kann, auch gesellschaftlich, gemeinschaftlich. Es werden auch dort Feste gefeiert und am Dach auch sogar angebaut. Man sieht es da, dass da jemand da oben am Dach seinen Garten pflegt. Also auch Dachflächen denkbar zu nutzen. Und noch ein Beispiel, der Sensengarten in der Sensengasse, wo hier auch die Anrainer mitgestaltet haben. Auch ein sehr schönes Projekt, wie man sieht. Ja, zum Schluss möchte ich wieder mit Ron Finlay enden. Also der Gemeinschaftsgarten an sich trägt so viel Potenzial, dass eigentlich viele Projekte schon am Anfang überfordert sind. Also wir möchten alles richtig machen. Ja. Jeder will dann morgen schon Permakulturist sein und will die Welt verändern. Es ist total schwierig, eben am Anfang so in die Gänge zu kommen. Und meistens ist es einfacher, so mit kleinen Strukturen zu beginnen, überhaupt Menschen die Möglichkeit zu geben, in dem Umfeld auch hier in die Richtung tätig zu werden.
Danke sehr.
Von meiner Seite.
Danke sehr. Herr Schön, wenn Sie das so hören, was denken Sie sich
dabei? Ja, dass vielleicht diese Gegensätze, die man als Journalist vielleicht auch annimmt, vielleicht gar nicht so da sind. Vielleicht gibt's Übereinstimmungen in den Zielen, aber tatsächlich diese Defizite im, wie macht man das und wie geht man das an? Ich möchte Sie nicht besonders langweilen, aber ich möchte vielleicht am Beginn ein paar Abgrenzungen vornehmen zu dem, was Urban Gardening im Verständnis, wie Sie es jetzt vorgetragen haben, und den Formen oder den Möglichkeiten, die es bisher gibt, einmal zu beleuchten. Ich meine, Sie haben ein Beispiel erwähnt aus den 20er Jahren, wo Leute selbst organisiert aus Not heraus in Wohnungsnähe ihre Lebensmittelproduktion selbst organisiert haben. Es gibt ein anderes Beispiel aus Wohnanlagen von uns. Also ich muss dazu sagen, dass wir in Linz 11.000 Wohnungen haben. Der Schwerpunkt ist so im Gebiet Spallerhof-Bindermichel, wo die sogenannten Hitlerbauten, Sie haben vielleicht die Ausstellung im Nordico gesehen im Vorjahr, situiert sind, die in der Nazizeit errichtet wurden. Diese großen Vierkanter, wo in der Nachkriegszeit tatsächlich auch aus der Not heraus das stattgefunden hat. Also wo Selbstversorgung in diesen jetzt begründeten Innenhöfen, wo es also keine Lebensmittelproduktion gibt, sage ich jetzt, keinen Anbau gibt, hat das stattgefunden. Also es gibt natürlich kaum mehr eine Identität zwischen Mieterinnen und Mietern aus dieser Zeit und jetzt, obwohl es natürlich einige gibt. Aber das ist ein Ansatzpunkt. Wir haben natürlich grundsätzlich Flächen, auf denen die Wohnanlagen errichtet sind, in denen unsere, sage ich jetzt einmal, Mieterinnen und Mieter wohnen, denen auch quasi diese Fläche mitgehört. Also in der Miete ist diese Grundstücksfläche berücksichtigt in Form einer Verzinsung. Also denen gehört quasi mit der Miete der Wohnung auch die Freifläche. Daher ist da vielleicht einmal ein Grundsatzproblem. Wir sprechen, wenn wir von einer Wohnanlage und Freiflächen einer Wohnanlage sprechen, grundsätzlich einmal die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Gebietes an und nicht Dritte. Also wenn sich jetzt spontan Leute organisieren, so wie bei einer Baugruppe, ja, wenn man einen Neubau herstellt und sagt, eine Baugruppe findet sich, sucht sich einen Wohnbauträger und dann wird ein Projekt nach ihren Vorstellungen errichtet, so wie Sargfabrik in Wien oder ähnliches, könnte das ja auch bei den Gärten funktionieren, so wie bei Ihnen im Schwemmland. Eine Gruppe findet sich, sucht sich dann quasi ein geeignetes Grundstück. Das ist in unseren Fällen, würde ich einmal als Erste sagen, so nicht möglich, weil wir ja über keine quasi freien, unbenutzten Flächen verfügen, sondern die sind ja vermietet. Das heißt, es muss tatsächlich so sein, dass sich aus den Bewohnerinnen und Bewohnern heraus bestimmte Initiativen bilden, denen dann Flächen zur Verfügung gestellt, aber eigentlich diese sich selbst zur Verfügung stellen, weil sie ihre Flächen sind. Also es muss auch ein gewisser Konsens da sein, dass in der Wohnanlage, zum Beispiel in diesen großen Vierkanthöfen, die wir da am Wintermichel haben, einfach, ich sage jetzt, Claims abgesteckt werden und dann ein derartiger Verein das bewirtschaften kann. Wir haben das von oben herab versucht, sicherlich wahrscheinlich falsch, ja, aber im Sinn, wir haben ja nur die Bewohnerinnen und Bewohner, wir haben so Umfragen gemacht in zwei Bereichen am Spallerhof im Vorjahr. Das ist eher kläglich gescheitert. Ja. Die Leute haben eher die Vorstellung gehabt, sie wollen bei den Wohnungen, also Sie kennen es wahrscheinlich grob aus der Kriegszeit, die keine privaten Freiflächen haben, also keine Balkone oder Gärten bei den Wohnungen direkt dazu, die sie alleine benutzen können, die wollten sowas haben. Also die wollten nicht irgendwie einen Gemeinschaftsgarten, einen Claim in der Mitte der Wohnanlage, wo sie hingehen und dann ein Hochbeet oder ein normales Beet bewirtschaften können oder sich als Verein organisieren, sondern die wollten quasi eine private Freifläche zur Nutzung. Etwas wie ein Schrebergarten, wo sie hingehen, wenn auch nicht so weit wie vielleicht sonst zu Schrebergärten üblich, und den benutzen können. Das ist also eine Abgrenzung zum Schrebergarten zum Beispiel. Ja. Wir haben auch, so wie wir 400 Lifte nachgerüstet haben, haben wir auch hunderte Balkone nachgerüstet. Und in diesen Wohnungen, das hat jetzt nichts mit Lebensmittelproduktion zu tun, aber ist Herstellen einer privaten Freifläche zu einer Wohnung, die eine solche nicht hatte. Ja. Und also es gibt, will ich damit sagen, all dies nebeneinander. Und daher muss man mal definieren, was ist das wirklich? Mhm. Wir haben das Interesse natürlich, für unsere Mieterinnen und Mieter gute Lebensbedingungen und Wohnbedingungen herzustellen. Und wenn das ein Bedürfnis ist, ja, warum soll das nicht ermöglicht werden, wenn es nicht, ich sage jetzt Stichwort Hundehalte, das ist ein blödes Beispiel, was jetzt, aber also wenn das im Konsens passiert, also wenn das so ist, dass es im Einvernehmen passiert, warum sollten wir das nicht ermöglichen? Wo ich eben Grenzen sehe, ich habe schon angesprochen, ist darin zu sagen, man stellt für Dritte, die nicht jetzt in diesen Wohnanlagen wohnen, quasi unbenutzte Flächen her. Also solche haben wir in dem Sinn nicht, weil unbebaute Grundstücke, insbesondere im Linzer Zentralraum, extrem rar sind und waren dann als Bauland und nicht als, wie soll ich sagen, Restfläche für ja, solche Nutzungen hergestellt werden. Also da verfügen wir nicht darüber. Das war ja die ursprüngliche, wenn ich es richtig verstanden habe, sind ja viele Schrebergärten genau auf solchen Flächen entstanden, auf was er sieht, zwischen Bahngeleisen, neben Industrien, zwischen Straßen und so weiter oder an dem Urverschau in einem Graben drinnen, wo man nicht Landwirtschaft betreiben konnte. Also über solche Flächen verfügen wir kaum. Ja, also insofern, vielleicht mache ich mal einen Punkt, dass ich jetzt für rede. Durchaus Offenheit, durchaus dieselbe Einschätzung wie Sie. Es liegt daran, wie kommen die Akteure zusammen, ja, also wie kann man hier quasi vermitteln, wie kann man hier auch einen rechtlichen Rahmen herstellen, also wie kann man zum Beispiel eine Vereinsstruktur herstellen und das eben nicht von oben herab. Wie gesagt, unsere falschen oder wie soll ich sagen, ungenügenden offensichtlich Versuche, sowas herzustellen, haben also war natürlich von oben herab im Sinn von der Vermieter fragt die Mieterinnen und Mieter, was sie wollen. Ja. Aber wir haben natürlich nur eine begrenzte Anzahl von Leuten, die wir fragen können, nämlich die zum Beispiel rund um eine solche oder in der Nähe einer solchen Freifläche wohnen, am besten nur die auch dort ihre Wohnung haben und damit die Fläche mitgemietet haben.
Keine Verständnisfrage, nur gab es Initiativen, die bei Ihnen vorstellig geworden sind? Also nicht top-down, sondern bottom-up.
Doch, oh ja.
Doch.
Bitte, ja. Bitte, hier.
Bitte.
Kommt der Mikrofon.
Ja. Herr Dr. Schön, ich bin die Frau Böhm aus dem Remisenhof.
Ja.
Und ich habe einen kleinen Garten, also bin da privilegiert. Aber wir haben vor uns den Obstgarten und ich bin jetzt bei der Initiative Donaugarten. Und da habe ich halt dann auch so ein bisschen einen Input, durch den Christoph Wiesmeier auch, so einen Input bekommen. Na, könnte man nicht in unserem Obstgarten zum Beispiel hinten an der Mauer ein paar Sträucher, Riebisel oder Himbeeren pflanzen, weil es so schön ist. Wir haben zwei Apfelbäume, zwei Zetschenbäume, zwei Kirschenbäume und es ist so schön, wenn die Kinder dann und auch wir ernten können. Und an der Mauer hinten wächst nur wilder Wein und da habe ich so die Idee gehabt, könnte man doch auch bei uns was pflanzen, Riebisel, stört niemanden. Dann habe ich an die WAG geschrieben, an den Herrn Dikovic und da ist ziemlich ernüchternd zurückgekommen. Also ich habe ja dann an Sie geschrieben, weil ich gesagt habe, so möchte ich mit mir nicht umgehen lassen. Also das geht nicht, weil, Und da könnte ja jeder kommen und wir können nicht alle Privatinitiativen erfüllen. Und dann kam, Eigentümer müssen gut. alle gefragt werden.
Ja, da kann ich schon was dazu sagen. Das ist jetzt keine Mitinitiative gewesen, sondern ich darf vielleicht das Projekt kurz vorstellen für die Leute, die es nicht kennen. Das ist neben dem Haus der Grünen in Urfahr auf der ehemaligen Urfahrer Remise des Alltags- und Frauengerechten Wohnen. Das sind 114 Wohnungen, die dort errichtet wurden und diese Wohnungen, diese 114 Wohnungen sind in Form einer Kaufoption, also Mietkaufoption errichtet worden und das war ein Jahr. Jährige Frist für den Mietkauf ist jetzt ein Spezialthema, das zerstört ein bisschen jetzt. Nein, nämlich in dem Sinn, dass wir nicht mehr verfügungsberechtigt sind oder nicht mehr alleine verfügungsberechtigt über die Liegenschaft. Daher ist es kein besonders gut geeignetes Beispiel, wo wir das tun können, weil mittlerweile dort 56 Leute Eigentümer ihrer eigenen Wohnung sind. Und daher können wir dort nur als Hausverwalter agieren und sagen, wenn der Wunsch der Hauseigentümer, und das war auch die Antwort, bitte sehr, das möchte ich schon festhalten, wenn es der Wunsch der Hauseigentümer ist, dass sie eine solche Sache machen, und da sind eben damals Obstbäume gepflanzt worden, dann unterstützen wir das als Verwalter, aber wir sind nicht mehr verfügungsberechtigt über die Liegenschaft, jedenfalls nicht mehr alleine, nur mit dem Rest der Mitwohnungen, die noch nicht verkauft sind. Das ist sozusagen dort die spezielle Situation, und darum spreche ich von Wohnanlagen, wo es reine Mitwohnungsanlagen sind, wo wir eben verfügungsberechtigt sind darüber. Und
schon klar. Was ich mir da frage bei diesen Dingen ist, vielleicht weil ich als erstes nicht ganz koscheres Kapitel der Ausbildung als Journalist gelernt habe, wer viel fragt, geht weit ihr. ob man nicht da einfach einmal tun muss. Christoph, ich höre diese Diskussionen jetzt da schon ein paar Jahre lang, zu sagen, müssen wir fragen, brauchen wir Initiative und so weiter. Gut, wenn nichts da ist, wenn keiner da ist, kannst du ja nichts machen. Wenn, dann gibt es ein paar Leute, die sind dann wahrscheinlich 4 von 50, ja, die sich sowas einbilden und da muss ich dann einmal natürlich eine Mehrheit oder irgendwas einmal herstellen. Aber was wird denn eigentlich tun, wenn man dort einen Riebsel pflanzt? Was wird passieren?
Nix. Also in dem Sinn, dass man das eigentlich dann auch nutzt, in dem Sinn, dass man die Riebels dann ernten kann, aber es tut ja keinen Weh eigentlich, oder?
Ja, weil du das Beispiel aus South LA gehabt hast, ich meine, das ist Gangland. Ja?
Ja.
Das muss man sich vorstellen, das ist wirklich urbane Wüste.
Ja.
Und da ist, glaube ich, die Herstellung von Konsens auch nicht gegeben, oder?
Ja, das sind zweierlei Maßstäbe.
Wem gehören die Flächen?
Unterschiedliche Flächen gibt es da. Ja. Fritz, willst du was sagen?
Ja, mein Name ist Fritz Schwarz, ich bin Naturschutzbeauftragter und Stadtökologe, beschäftige mich seit über 30 Jahren mit Fragen der Stadtökologie und leite so nebenbei auch noch den Botanischen Garten. Erstens möchte ich vielleicht ergänzen noch, dass es ein relativ neues, junges Projekt der Stadt Linz gibt von den Stadtgärten, den Donaugarten, Sie haben das eh schon angesprochen, an der Donau in Alt-Urfahr, ist eine Fläche, die der Stadt Linz gehört, die jetzt gerade so geöffnet wird oder wurde für eine Urban Gardening Initiative, die dann einer Gruppe von Menschen zur Verfügung gestellt wird. Das Zweite, was ich sagen wollte, ich war mehrmals auf so Stadtökologie-Tagungen, auch international, und da habe ich ein paar wunderbare Beispiele in Deutschland oder auch in Schweden kennengelernt, wo gerade, also ich glaube, das war im Ruhrgebiet, dichtest verbautes Gebiet, Remscheid, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, und da haben wir mehrere Projekte im Zusammenhang mit Wohnbauträgern besucht, das war schon in den 90er Jahren, also das ist schon 10, 15 Jahre aus, wo es hervorragende Initiativen gegeben hat von Wohnbauträgern, die Flächen, die ihnen gehören, zur Verfügung gestellt haben und wo sie ganz, ganz hervorragende Dinge entwickelt haben, so Nachbarschaftsgärten, Wohlfühlorte, zueinander kommen, nicht nur Anbau von Gemüse, sondern Treffpunkte für Jung und Alt, wo man unter einer Pergola Schach spielt oder sie trifft oder einen Wein trinkt oder ein Festl feiert. Also ganz, ganz hervorragende Initiativen. Das wollte ich sagen, es kommt ganz darauf an, wie Wohnbauträger jetzt mit ihren Flächen umgehen, wenn sie das aktiv, so proaktiv zur Verfügung stellen. und vielleicht ein bisschen mithelfen, dass sowas in Gang kommt, dann kann man sowas, glaube ich, ganz gut gemeinsam mit den Bewohnerinnen entwickeln.
Nee, die Frage ist, ist das von oben oder von unten entstanden?
Das ist von oben, von also soweit ich in Erinnerung habe, von oben her entstanden, dass das Wohnbauträger natürlich gemeinsam dann mit den Bewohnerinnen dann entwickelt haben.
Okay. Möchte wer was dazu sagen?
Ich würde gerne dazu was sagen, kurz. Ja, also es ist so, dass Ende Juli eine Veranstaltung war vom Magistrat, Abteilung Gartenbau, und da sich verschiedene Bürger und Bürgerinnen getroffen haben, sich das angehört haben und ein Plan vorgelegt wurde, der den Bürgerinnen und Bürger, die den Garten nutzen wollen, nicht gefiel. Und dadurch hat sich eine Initiative gebildet, die der Garten hieß Garten für alle, ist auch jetzt ein Transparenter. Und dadurch ist halt sozusagen etwas auf den Weg gegangen, gekommen. Und es wurde etwas umgestaltet, es wurde eine Projektgruppe entwickelt und die hat sich dann sozusagen dazu geäußert. Und es wurden viele Dinge aufgenommen, so wie jetzt zum Beispiel Hochbeete, mehr Bänke etc. etc. Wege wurden nicht ganz so angelegt, wie sie es eigentlich ursprünglich vorhatten. Und ja, es entwickelt sich einfach. Ich meine, das Frühjahr kommt, jetzt ist der Winter, jetzt ist noch ein bisschen was anderes. Aber es war so, der Anstoß war da, Garten für alle. Und ja, es waren drei Lager einfach bei der Diskussionsveranstaltung. Einige Anwohnerinnen, die sehr so gesagt haben, was kommt da? Einige, die in der Mitte waren und dann halt diese, die sich eigentlich, einige sind auch hier, sich schon kannten und sagten, wir wollen eigentlich doch wirklich einen Gemeinschaftsgarten für alle. Das heißt also jetzt für Kinder, für Personen, Migrantinnen und auch Menschen mit Beeinträchtigungen.
Passt. Danke.
Das ist der Donaugarten, Garten für alle.
Okay, genau. Gleich. Sie und dann Sie. Ich wollte nur fragen, interessant für mich ist ja, sozusagen, wo trifft man sich? Nicht? Wie viel brauche ich Bewegung von unten, damit sozusagen Wohnbauträger reagieren können? Sie sagen, die Erfahrungen sind top-down, geht nicht. Verbrennt man sich nur die Finger, ja?
Na, vielleicht haben wir es zu wenig oft probiert. Nicht? Ich sage ja nur, wir haben es in zwei Beispielen versucht und das hat halt dort nicht zu diesem, zu einer kritischen Masse von Bewohnern und Bewohnern, die gesagt haben, okay, sowas machen wir, geführt, sondern eher zu dem, ich will bei meiner eigenen Wohnung eine eigene privat genutzte Freifläche und nicht zu dem, was das Konzept hier ist. Ja? Okay. Und wir sind aber auch nicht mit jetzt einer Initiative von, weiß nicht, dass eine Gruppe zu uns gekommen ist und gesagt hat, okay, können wir das dort und dort machen, nicht? Und darum können wir sagen, ja, wie können wir sozusagen zueinander kommen, ja? Was ist da notwendig, um genau das zu organisieren? Weil sozusagen die Bereitschaft, das zu machen, wenn sich eine Initiative findet, ist da.
Ja, ja, das Interesse ist ja da. Ich kann mich erinnern, Sie haben gesagt, zu Hitlerbauten, solche kenne ich auch von Wales, da hat man diesen Höfen früher die Gärten gehabt, ja, ja. Wirklich die Claims abgesteckt und dann sind immer mehr Bäume,
ja,
Tuyen, Hecken und das ist Rasen und man hat sich so wieder in seinen Gevierten gefunden, ja, obwohl ich das so gemacht habe, mehr als den Grill aufgestellt und fertig, ne? Und jetzt scheint da wieder eine Rückbewegung geben, kann das sein?
Naja, ich würde jetzt nicht sagen Rückbewegung, weil wir ja eigentlich in einer anderen Zeit leben, also es gibt natürlich durch die globalen Umstände schon Leute, die sich jetzt nicht auf den Tag X in die Wiege legen und dann warten, bis das der kommt, sondern es gibt auch Menschen, die wollen irgendwie auch vorher schon wissen, wie man sich vielleicht selbst versorgt. Das ist aber nur ein Aspekt. Ich habe das sehr versucht, jetzt aufzuzeigen, welche Möglichkeiten man da hat. Aber jedenfalls sollte es eben auch hier Möglichkeiten geben, in die Richtung auch Flächen zur Verfügung stellen. Gabi, ich glaube, du willst noch was sagen.
Ja, ich wohne in einem Mittelbau in Urfern. Ich war verziert dann halben Jahr bei der GWG.
Ganz, ganz nahe ran, bitte.
Ganz nahe ran? Okay, ja, ganz nahe. Okay. Ja, genau. Ich war vor einem halben Jahr bei der GWG und habe eine Anfrage gestartet, ob wir einen Gemeinschaftsgarten dort anlegen dürfen. Vor einem Monat circa. vor einem Monat circa haben wir die Genehmigung gekriegt. Und was ich eigentlich erzählen wollte, das ist einfach die Ängste, die da sind. Es waren die Hausbesorgerin, glaube ich, sagt man, waren einige dabei bei dieser Besprechung. Und es war halt, ja, die Kinder machen alles kaputt und die Erwachsenen, die ernten nicht alles und alles wird einfach eh nur kaputt gemacht und es wird alles nichts werden. Und ich wollte erzählen, ich habe selber in einer Atrium-Wohnanlage gewohnt und wir haben keine vorgegebenen Rutschen und Schaukeln gehabt, aber die Kinder waren total kreativ dort. Wir haben dort gemeinschaftlich gegärtnert, wir haben Möglichkeiten gehabt, wo wir gesagt haben, wir sind unter dem Pavillon gesessen und haben einen Wein getrunken. Und ich denke mir, diese Strukturen müsste man wieder schaffen, um wieder uns näher zu kommen. Ja. Ich kenne in dem Wohnprojekt, ich wohne seit 10 Jahren dort, ich kenne kaum Menschen, es grüßt mich kaum jemand, also es war im Atrium-Wohnprojekt unvorstellbar. Und ich denke mir, es ist einfach notwendig, dass wir wieder zusammenrücken, dass wir uns wieder unterstützen. Es gibt den Linz, das ist wir gemeinsam, denke ich mir, die auch schon starten, dass man Nachbarschaftshilfe gepflegt wird. Ich denke mal, das sind notwendige Sachen, damit wir in den nächsten Jahren eine halbwegs eine gute soziale Struktur kriegen in der Stadt. Damit wir uns wieder helfen können, unterstützen. Heute am Vormittag war im Ö1 eine kurze Sendung mit der Kronemeier, die auch gesagt hat, also das wird unser größtes Problem werden, wenn wir nicht wieder Projekte finden, wo wir zusammenrücken. Und ich denke mal, der Garten lohnt uns wirklich dazu ein, was zu machen. Und die Ängste, glaube ich, sind wirklich total unbegründet, weil wir wollen alle was. Wir sind alle Schöpfer, wir wollen alle was eingeben in die Welt, wir wollen was tun und ich denke mir, wenn wir was vorgeben, ist es immer schwieriger, aber wir können auf jeden Fall versuchen, uns zu beteiligen und zusammenzurücken. Mein
Danke
großer Wunsch auf jeden Fall.
Brauchen wir was dazu? Danke. Ich möchte dazu noch anmerken, ich glaube, das Beispiel war Schöpfwerk in Wien, da gab's immer diese großen Wohnanlagen und da gab's immer diese Diskussion, was machen wir für die Jugend? Ja, gehört man da, jetzt hat man denen ein Jugendzentrum eingerichtet. Das war nach ein paar Monaten Müll. Dann hat man gesagt, da habt ihr ein bisschen Geld, macht es euch selber. Und das hat funktioniert. Das heißt, was man selber tut, ich glaube, da schaut man sich ja drauf und da kümmert man sich anders, oder, als wenn man irgendwas serviert kriegt. Ich glaube, da muss man was auseinanderhalten.
Das ist immer ein Aspekt in unserer Luxusgesellschaft. Das sind einfach ein paar so Phänomene, eben das Besitzdenken. Also wir sind geprägt von einem total argen Besitzdenken in einer sehr stark medial geprägten Welt, wo uns täglich irgendwelche Ängste aufgedrungen werden. Ne?
Das war dann wieder ich, oder was?
Nein. Ich war mit der Gabi eben bei dem Erstgespräch dabei. Okay. Ja, ich war eingeladen, das Erstgespräch dort mit zu begleiten. Und ich war so deprimiert nach dem Treffen, weil ich mir gedacht habe, in welcher Welt leben wir, dass so viele Leute einfach am Anfang nur Ängste haben. Ja? Es kommt das und das und das kann passieren und die Welt könnte einstürzen und die Kinder nehmen dann alles mit und essen vielleicht nur Tomaten. Ja, wie schlimm ist denn das? Und ich habe mir gedacht,
Kinder fressen alle Chili zusammen, oder?
Und ich habe das oft gesehen bei Erstprojekten, wo noch nichts da ist, wo man immer mit Nachbarn ins Gespräch kommt, dass immer irgendwelche Ängste da sind. Oder dass der Nachbar sagt, aus irgendeinem Grund, dass das nicht geht. Ja? Oder dass der Nachbar das und das vorhat und das geht dann nicht. Immer so eine No-Go-Geschichte. Aber der positive Aspekt, den ich in den Raum stellen kann, ist, dass wenn Leute dranbleiben, die dort wirklich wollen, also da bin ich beim Friedhof Bergmann, ist vielleicht gar kein schlechter Zugang, dass es Menschen wirklich dort gibt, die wirklich, wirklich sowas wollen, dass die das auch machen können und dann wird es gut. Und dann werden plötzlich negative Aspekte umgepolt zu positiven, nämlich, dass sie eben diese Ängste dann Schritt für Schritt auflösen, dass man sieht, eben wo gemeinschaftlich was entsteht und was gedeiht, wo jeder ein Stück haben kann davon und nicht nur das ist meins ist, ja, sich einfach näher kommen kann. Und das sind einfach die Möglichkeiten, die man hat. Aber wir müssen lernen, so Strukturen einmal aufzubauen und nicht immer von einem Schema A auszugehen, weil jeder Ort und jede Gesellschaft hat ihre Mechanismen und jeder Garten funktioniert anders. Aber das ist das Schöne. Das heißt, in einem Wohnbau habe ich eine andere Mietergesellschaft, die anders tickt wie vielleicht 20 Meter daneben, die das vielleicht schon wieder anders sehen. Mir geht es eher darum, dass man eher Möglichkeiten schafft, in Bereichen, wo es Interessenten gibt und Leute, die was machen wollen in ihrer Umgebung, die mitgestalten wollen. Zumindest ein bisschen, und wenn es nur ein Salat pflanzen ist.
Okay, bitte. Ja, es könnte oder sich um ein Generationenproblem handeln, auch um ein Schichtenproblem. Und wenn der Herr Dr. Schön jetzt sagt, ja, am Bindermichel haben wir gefragt. Also die ältere Generation ist eben so dieses Abgrenze, das gehört mir, das habe ich mir angebaut und das will ich haben. Und mir gefällt am Donaugartenprojekt eben das Neue. Wir werden miteinander anpflanzen und miteinander ernten. Ich lasse mich drauf ein. Für mich ist es auch was Neues, aber mir gefällt es, wie die Jungen an dieses Projekt herangehen und die Ängste zerstreuen, mit den Älteren sprechen und sagen, schaut euch das an, es wird super gelingen, kommt's doch. Und das ist vielleicht am Bindermichel, wer sagt es den Leuten? Also das ist nicht das richtige Umfeld vielleicht, wo ihr begonnen habt. Und bei uns, ja. Ich kann sagen, im Remisenhof sind einige Frauen, die gesagt haben, das wäre super.
Ja,
wir dann haben noch nicht gepflanzt.
Ist überhaupt kein Problem. Wenn sich die, wenn die kritische Gruppe groß genug ist, Frau Böhm, dann soll sie, dann ist ja was da. Aber wenn, man muss, ja,
das ist mühsam. Ja. Das ist sehr mühsam.
Aber wir haben halt dort das zusätzliche Problem, dass die Rechtsform mischt ist. Ne? Das im Donaugarten ist sicher ein Beispiel, wo ich auf einer ursprünglichen grünen Wiese, die von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde, jetzt eine Initiative von Leuten sich findet, die aber jetzt nicht quasi dort unmittelbar wohnen. Also das ist nicht ihre Fläche, sondern es ist quasi eine von der Stadt zur Verfügung gestellte Fläche. Und das ist vielleicht ja ein Unterschied. Wir sollen natürlich mit den Leuten in unserem Beispiel arbeiten, die quasi rundherum wohnen, denen die Fläche im weiteren Sinn halt bisher anders benutzt gehört und dass halt dann ein Teil anders benutzt wird, nämlich eben für Urban Gardening Zwecke. Und es gibt eh ein Projekt, das habe ich vergessen, in Ebelsberg, wo wir jetzt auch allerdings von oben herab quasi, also als Hausbesitzer und Verwalter die Leute gefragt haben und dort wird in einer Randfläche, da haben sich jetzt allerjüngst, das war vorige Woche, haben sich 6-7 Leute gefunden und das scheint jetzt so der erste, aber ich wollte es eben nicht so sagen, weil es eben noch nicht quasi geboren ist, aber das scheint so der erste Nukleus zu sein, der auch unter diesen Bedingungen entsteht. Und ich bin überzeugt, wenn ein Beispiel da ist, dann sehen das die Leute und dann kommen sie auch. Das war so wie, weiß nicht, wie die ersten Lifte da installiert sind, haben die Leute gesagt, Gottes Willen, und da muss ich mitzahlen und da ist das und das ist jenes. Und dann, wenn ein Beispiel steht, dann sehen die Leute, wie das funktioniert, wie das ist und dann werden Ängste genommen, die natürlich da sind. Ja, jede Veränderung ist Angst und ja, da geht es eben Jung-Alt-Problem. Nicht? Natürlich haben wir in bestimmten Stadtteilen gibt es sehr viele Mieterinnen und Mieter, die halt bestimmtes Alter haben, wo es schon ein Drama ist, wenn wieder eine Sandkiste nach, weiß nicht, 20 Jahren Nichtbenutzung plötzlich neu gefüllt und aktiviert wird, weil halt junge Leute mit Kindern eingezogen sind. Also das sind eh übliche Probleme, mit denen wir sowieso immer leben. Und natürlich legen sich die dann auf Ängste im Zusammenhang mit so einer Entwicklung, wie Sie sie schildern, auch noch drauf. Also es ist schön, wenn es bei der GWG jetzt ein Beispiel gibt und wenn man das publiziert und wenn man sagt, okay, das gibt's, dann können auch wir mit dem arbeiten und sowas unterstützen. Also ich glaube wirklich, ist wichtig in unterschiedlichen Ausprägungen, weil das von der Stadt ist eine ganz tolle Initiative. Ich wohne ein Uhr und kenne also das Projekt, so wie es vor vorbeigehen und glaube, aber das ist ein anderer Ort. Also es gibt eben eine bestimmte Vielfalt von der Rechtsform, von der Art, wie sich die Gruppe findet. Und das, was Sie gesagt haben, ist sicherlich, wie ich generell mit Freiflächen umgehe. Nicht? Mache ich wieder Treffpunkte daraus, die auch benutzt werden, die eben irgendwie selbstbestimmt sind und daher auch eine Chance haben zu leben? Oder ja, scheitert es wie der berühmte Gemeinschaftsraum in den 70ern, der nicht moderiert, de facto nur was kostet und nach 2 Monaten zugesperrt deswegen wurde? Nicht?
Ich habe kein Problem mit Freiräumen, wenn Kölner was servieren, also ich sitze gerne in Gossgärten im Sommer, also mit diesen strukturierten Flächen kein Problem. Ich habe kein Problem, wenn Sie streiten, Sie zwar, aber Sie sollten ein Mikrofon nehmen, sonst hört man Sie nämlich nicht auf der Homepage und das ist der Punkt. Aber was mich wirklich interessiert, ist kritische Masse. Haben Sie jetzt ein paar Mal gesagt, was ist denn das? Was ist eine kritische Masse? Gibt es ja Vorrangen zu sagen, wenn 20% von Sie ein bisschen engagieren im Haus mit mehreren Parteien, dann kann was weitergehen. Ob 30% ist wahrscheinlich, dass was weitergeht. Bei 10% brauchen wir gar nicht anfangen.
Also ich sage, es würde reichen, wenn in diesen typischen Innenhöfen, wo sicher zum Teil in den großen 200 Wohnungen sind, wenn sich 5 bis 10 Leute fänden, ja, die auch bereit sind, irgendwie eine Struktur zu organisieren, im Sinn, es kümmert sich jemand darum, dass das nicht gleich wieder versandelt oder dass halt ja das irgendwie gepflegt wird oder benutzt wird, sagen wir es einmal so, dass das schon ausreichen würde. Also es geht nur nicht um 1, 2 Leute, ja, oder 3 Leute, ja, okay. Sondern aber also das ist ja, muss keine große unüberwindliche Hürde sein, ein Leute von 5 bis 7 bis 10 Leuten, die stabil genug sind, sozusagen aufzutreten gemeinschaftlich und halt nicht ein verlorenes Bettchen ja in ein paar tausend Quadratmeter oder so, das wird nicht funktionieren, weil es ist ja trotzdem Infrastruktur herzustellen, ne? Das muss ja das muss ja zum Beispiel Wasser hin und das muss ja, also wird man in irgendeiner Form herstellen müssen, ne?
Ich möchte nur anschließend nur mal zu dem Projekt drüben in Urfa. Die Fläche ist ausgewiesen als Grabeland. Ich glaube, Sie wissen, was das heißt.
Als was?
Grabeland. Als Grabeland.
Grabeland. Ja. Der Garten in Urfa, den ja. Dr. Schwarz jetzt erwähnt hat. Ja.
Was ist ein Grabeland?
Wollen Sie es erklären? Wollen Sie es
erklären? Sie das? Grabeland. Das heißt, der Name heißt Grabeland. Das ist ein Ort, wo gegraben wurde. Und solche Plätze hat es viele gegeben früher. Es gibt den sogenannten Ökopark in der neuen Heimatstraße, in der Siemensstraße. Der heißt Ökopark deswegen, weil er 40 Jahre lang verwüdert ist und vorher war es ein Grabeland. Das heißt, die Leute, die dort in der Nähe gewohnt haben, haben dort Obstbaum anbaut und Flächen, also Gemüse anbaut. Dann ist es verwüdert und vergessen worden und dann hat sich das zu einer hervorragenden Ökofläche entwickelt und wir haben das zu einem Ökopark gemacht. Also unglaublich tolles Gebiet, Siemensstraße, Hainbuchenweg kann ich jederzeit jedem empfehlen, dort einmal hinzuschauen. Ein kleiner versteckter Park mitten im Siedlungsgebiet. Und das war lange Zeit gang und gäbe, ein Grabeland sozusagen zur Verfügung zu stellen, ein Ort Kleingartenflächen ohne Hütteln drauf.
Mhm. Also im Prinzip auch verstanden als Allmendeflächen. Ja. Eben, und das ist als Grabeland gewidmet. Und ich finde es klasse, dass dann die Stadt nicht gleich hergeht und das über einen Haufen wirft und dann gleich wieder was hinbauen lässt. Es gibt, glaube ich, so eine Fläche kaum in der Nähe ein zweites Mal. Also man muss schon sagen, dass sich da in den letzten Jahrzehnten die Stadt extrem entwickelt hat. Also ich kenne es gut vom Linzer Osten, da war bis in die 60er noch Aulandschaft und ist über 7 Quadratkilometer versiegelt. Ehemaliges Schwemmland. Höchst fruchtbares Land. Und wenn man rund um Linz schaut, also in den Entwicklungsbereiche Richtung Leonding, ist genau dasselbe. Also man hat die Hochhäuser gesprengt und hat dann auf einem Teppich Quadratmeter groß neue Siedlungen erstellt. Also ich frage mich auch, da sollte man ein bisschen nachdenken in Zukunft, weil da geht es einfach auch um diese Flächen. Also Versiegelung ist da auf jeden Fall ein Thema, wo man in Zukunft mehr darüber nachdenkt, was tut man da. Es gibt aktuell einen Film, den kann ich euch ans Herz legen, von Reinhard Seiß, um Aspekt Wohnen und Wohnbeispiele, wo sie die Mieter wohlfühlen. Und das sind nicht zufällig Wohnformen, wo auch ein gewisser Grad von Mitgestaltung oder zumindest eine Möglichkeit gibt, sehr stark auch mit Grün in Verbindung zu kommen. Also Alt-Erla, glaube ich, oder? Stimmt das? In Wien. Das ist ein typisches Beispiel, das ein Vorzeigeprojekt vom Architekt Glück schon damals propagiert. Eben, dass eben auch Familien in so Hochhäusern zumindest ihr bisschen Grün und sogar Sozialeinrichtungen haben. Da gibt es Schwimmbäder, super Balkongärten und der lebt deswegen, weil es die Sozialeinrichtungen gibt. Und ich habe ganz lang vor meiner Studienzeit in einem Architekturbüro in Linz gearbeitet, als Bauzeichner, und habe einfach immer mitgekriegt, dass genau diese Räume, diese Qualitäten gestrichen werden. Weggestrichen werden, als gesagt, und das nutzt keiner und es wird morgen zugesperrt. Ich will es jetzt da nicht zu persönlich angreifen. Aber es geht, glaube ich, genau darum, wie sind
was die... Ein Wagprojekt oder was? Bitte? Was ein Wagprojekt oder was?
Nein, ich greife sie nicht an in dem Sinn als Wag, sondern weil wir zuerst schon gesprochen haben.
Ja.
Oder weil sie das angesprochen haben. sondern es ist irgendwie so ernüchternd, ja, und dass man dann sieht, zum Beispiel über die Hochhäuser draußen am Harter Plateau, sind genau deswegen weggekommen, weil alle nur rein monofunktional als Wohnen ausgewiesen worden. Und ich habe mir in meinem Studium die Projekte angeschaut, vom Entwurf bis zur Einreichung waren da genau diese Sozialeinrichtungen geplant, die es dann aber gestrichen worden sind. Und das ist fast bei jedem Wohnbauprojekt so, dass man da echt kämpfen muss als Architekt, um solche Räume irgendwie zu gewährleisten. Ja, und das ist einfach traurig, weil das gibt es einfach so nicht. Und dann beschränkt sich das auf ein Zwischenabstandsgrün zu den nächsten Nachbarn mit Zaun und jeder ist einkastelt und weiß vom Nachbarn nichts. Und ich kenne eben das Projekt gut in Leonding draußen bei der Urban Farm. Die haben genau das Problem gehabt, das war eine junge Familie, die sind einzogen, glücklicherweise in einen alten Bauernhof, wo sie ihr Atelier haben. Aber rundherum ist die Siedlung, wo eben der Zustand ist, wo die Jugendlichen draußen in der Solar City, in Plus City und in den Shopping Centern sich aufhalten und es gibt dort keine Gemeinschaftsstruktur. Und genau aus dem Grund haben die eben mittlerweile schon zwei Gemeinschaftsgärten gegründet, weil sie selbst dort in Kontakt treten wollen mit den anderen, die da leben und auf einer neutralen Weise sie begegnen wollen. Also man muss schon die Tatsache sehen, was da passiert ist und immer noch passiert und einfach teilweise blind versiegelt wird. Und ich setze mich am Linzer Osten ein, wir sind da jetzt kein Wohnbaugebiet, aber es ist ein sehr nahes Gebiet zur Stadt, wo es auch noch Restflächen gibt, die eigene Qualitäten in sich haben und da habe ich eben bei meiner Familie angefangen, nämlich bei mir selber, eben den Garten mit Kolleginnen ja in die Wege gebracht, weil von der Stadt her vorher das noch gar nicht gecheckt hat und man keine sagen können hat, ja, von einer Grundfläche da irgendwo im Stadtzentrum könnt ihr da mal starten. Das war kein Ausgangspunkt, dass man hat eigentlich bei einer Privatfläche angefangen. Und wie gesagt, das sind eben sehr schwierige Aspekte in der Stadt, wo es eigentlich um die Fläche geht. Darum haben wir sehr absichtlich geschrieben, der Kampf um jedes Beet, weil es genau um die Flächen geht. Und wenn man das globaler denkt, oder gesamtheitlicher denkt, dann stellt sich sicher auch die Frage der Versorgung in Städten. Also, wie anfangs schon erwähnt.
Na, mit Mikrofon bitte. Da bin ich ganz schön.
Aber warum sagst du zum Beispiel, also was mir schon vorher aufgefallen ist, der Kampf um jedes Beet. Ja. Es geht ja nicht um Kampf, also was damit schon assoziativ wieder aufgebaut wird. Dass es wieder um Kampf geht, es soll eigentlich um mehr Freiräume gehen, um mehr Niemandsland vielleicht, um mehr anbieten und schauen, was passiert, wo ist die Energie. Und nicht, also als Gegenbeispiel von der Stimmung her, nicht Kampf um irgendwas. Da sind dann wieder Fronten da.
Vielleicht kann man das Bild anbieten. Ich meine, es sind schon zwei Ebenen, wenn ich das kurz sagen darf. Oder ist das jetzt nicht...
Nein, bitte, mach mal Ebenen.
Das sind Hochbeet zwei, oder Ebenen. Aus meiner Sicht zwei Ebenen. Das eine ist, was Sie sagen, sozusagen Stadtplanung. Und wie geht man generell mit dem Thema um, Freiräume zu schaffen oder alles zu definieren oder bestimmte Flächen eben nicht zu definieren. Mhm. Ja? Und natürlich leben wir in einer Welt, die ein bisschen pervers ist. Nicht? Wir haben, wenn ich nur sage, wenn wir in Linz bauen, dann haben wir eine Stellplatzverordnung, die im Wesentlichen einen Parkplatz pro Wohnung vorsieht. Wenn wir in Leonding bauen, was kein Nicht-Linzer oder Leondinger unterscheiden kann, wenn er da aufs Harter Plateau rausfährt, die Stadtgrenze meine ich jetzt, dann müssen wir 2 Parkplätze pro Wohnung herrichten, was angesichts der hinausgeführten Straßenbahn kaum verständlich ist, aber es ist so. Also das heißt, die Versiedlungsfläche ist schon einmal, was die Freiflächen betrifft, doppelt so hoch wie in Linz. In Mauthausen ist uns neulich passiert, dass man 3 Parkplätze herrichten soll. Nicht? Also ich weiß nicht, in diesem sozialen Wohnbau, der Wohnbau gefördert ist, weil der Chef der Wohnbauförderung auch vorsteht, also ein bisschen pervers die ganze Geschichte. Das ist die eine Ebene. Ja. Das andere ist offensichtlich, man könnte ja nicht von Kampf um jeden Quadratmeter, jedenfalls in unseren Bereichen, reden. Ich glaube, das ist eher auf die Brachen in der Stadt gemünzt, ja. Sondern um eine teilweise Umnutzung. Dass man eben sagt, bisher sozusagen so gewidmete Flächen oder so
benutzte Flächen werden halt teilweise wieder anders benutzt, ja, wenn eben diese Organisationsformen entstehen, wenn sie unterstützt werden können, wenn sie quasi von der allgemein gestalteten Parkfläche oder Freiraumfläche, sage ich jetzt einmal vom Architekten, zum Teil halt zurückerobert werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern in Eigeninitiative. Und dann brauche ich eigentlich nicht einen Quadratmeter mehr mir erobern, jetzt im Sinn von, ich muss irgendwo anders empfinden, sondern es geht um eine Teilumnutzung dort, wo das halt möglich und sinnvoll ist.
Bitte.
Ich bin ein Kind des Käferfeldes in Linz. Das ist ein früher mal bäuerliche Gegend gewesen, die in den Ende der 30er Jahre in eine Wohnsiedlung umgewandelt wurde. Als ich in die Schule ging, waren die Siedler dort stolz auf ihre Gärten, auf ihre wunderschönen Äpfel, Birnen, Salat, Himbeeren und Erdbeerpflanzen. Heute werken dort die Gatten, die Mähroboter, die Apfelbäume sind durch exotische Sequoien ersetzt, die Himbeersträucher durch Ziersträucher und die Salatbeete durch einen englischen Rasen und durch Schwimmbäder. Und ich bin frustriert, wenn ich durch dieses Käferfeld, das ich noch aus meiner Jugend kenne, wandere, dann kann man die Kirschbäume auf dem ganzen Käferfeld vielleicht mit einer Hand oder wenn es ganz stark hergeht, mit zwei Händen abzählen. Ich selber habe noch einen Kirschenbaum und es ist enormes Interesse an meinen Kirschen, aber immer von Leuten, die in ihren eigenen Gärten englischen Rasen und Schwimmbäder haben. Und ich bin enorm frustriert, wenn man heute einen Baubescheid in die Hand bekommt, dann steht darauf, es ist eine Hecke zu pflanzen am Grundstücksrand. Aber es steht nicht darauf, es sind Salatpflanzen zu pflanzen oder es sind Himbeersträucher zu pflanzen. Der Herr Schön hat gerade erwähnt, dass man in Leonding zwei Stellplätze machen muss. Ja, wo kommen wir denn da hin? Ist das nicht schrecklich?
Gibt es eine Frage, wo wollen wir hin? Einfach nur...
Nein, das war nur ein... Okay, ich wollte mir den Frust von der Seele reden.
Passt, wunderbar. Der Kepler-Salon ist ja auch therapeutisch immer wieder wertvoll. ja, es stimmt ja alles. Ich kenne das Käferfeld auch. Und genauso schaut es aus. Und wir sind in der Naturenlandschaft. Jetzt habe ich in meinem letzten Leben komplett ein Haus gebaut und einen Garten angelegt und habe gleich mal diese Tuien zum Nachbarn umgesagelt. Ne? Und die Nachbarin ist mir aus allen Wolken gefallen. Und ich habe dann einheimische Trauben gepflanzt, Kornelkirschen und so. Und so. Aber das ist ein unglaublicher Diskussionsaufwand. Himbeeren habe ich auch gefunden, Hochbeet und Kürbis habe ich gepflanzt und so weiter. Da ist jetzt die Frage. Aber was ich, und dort auch noch, jetzt geht's los. Aber eins will ich noch wissen von Ihnen, Herr Schön.
Bitte.
Wie wird denn das Thema diskutiert in Ihren Kreisen? Mich interessiert das. Sind Sie da, weiß ich nicht, das liberale Mastermind in dieser Szene oder und die anderen interessieren sie eh nicht? Oder wird das schon diskutiert? Gibt es da so eine erste Anfangsdiskussion?
Also ich kann jetzt nur für uns sprechen. Ich habe keine Diskussion zu dem Thema erlebt, aber wenn ich höre, dass bei der GWG einen...
Na, nicht auf die GWG, bitte nicht auf die GWG, mach einmal die GWG und dann machen wir vielleicht was noch. Nein, nicht, dass wir da hinkommen. Ja, das sag ich mir. Ich wollte gleich einmal darauf reagieren.
Ich glaube, das war jetzt ein Missverständnis.
Ja.
Also ich wollte schlichtweg sagen, wenn ich höre, es ist ein in der Branche mir jetzt...
Orchideen-Diskussion,
kann man nicht so sagen? Besonders, ja, nein, okay. Weiß ich nicht. Also ja. mir nicht bekannte Diskussion. Alles bei klar. Uns im Unternehmen ist seit 2 Jahren eine, aber wie gesagt, offenbar sind wir nicht gut genug gewesen, das erfolgreich in die Welt zu setzen, sagen wir es einmal so.
Da, dann dort zwei Fragen und dort eine.
Ich will kurz mit dem Spruch, das ist, wer keinen Mut zum Träumen hat, hat keine Kraft zum Kämpfen. Und für mich ist so, dass ich durch die Straßen gehe, da ich kein Auto habe und sehr oft so kleine Lücken sehe zwischen zwei Häusern. Also es war jetzt Volksfeststraße am Hessenplatz. Habe ich noch so oft gedacht in den letzten Wochen, wann wird da gebaut? Es war eine kleine Brache, wo ich gedacht habe, da könnte man zum Beispiel auch einen Gemeinschaftsgarten machen, ja. Und schwupps waren schon die Bagger da und jetzt ist schon fast das Haus fertig, innerhalb wirklich von Vierteljahr oder was weiß ich was. Und da finde ich schon, warum wir nicht wirklich als Bürger, Bürgerinnen kämpfen dafür. Und ich meine, kennst du von früher, haben wir Häuser besetzt, Grundstücke besetzt und wirklich Dinge gemacht.
Aber du kommst gesagt, da ganz woanders her, du bist ja kein Lipperin.
Ja, ich komme woanders her, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank bist du da. Gott sei Dank und wir haben Häuser erhalten. Ja. Und es ist so, warum können wir nicht endlich sowas auch machen? Dann stellen wir halt uns dorthin, setzen uns hin und sagen, das möchten wir bepflanzen.
Das machen wir.
Und da müssen wir einfach auch initiativ werden und fragen dann. Dann kommt es an die Politik und an die, an die Polizei. Ne?
Aus der Erfahrung heraus, dass wir, wenn es viel Fragen gehen, bei der Politik werden sie überhaupt nicht hinkommen. Und bei der Polizei muss man nicht fragen, sondern was pflanzen vor deren Tür. In Wien zum Beispiel ist einmal eine sehr schöne Hanfstaude aufgegangen neben einem Kommissariat im 6. Bezirk. In einem mobilen Straßenbegleitgrün. So, bitte, dort gibt es Fragen.
Darf ich nur bitte kurz was dazu?
Ganz hinten, bitte.
Also die Christa Müller ist eine sehr bekannte Autorin, wenn es um Gemeinschaftsgärten geht. Und sie hat sich schon lange damit beschäftigt und es gibt immer sehr viel Diskussion und irgendwann hat sie mir gesagt, ja, wir fangen schon mal an. Also irgendwie einfach den Spaten in der Hand nehmen, wir tun, aus dem ist auch Guerilla Gardening entstanden, dass die Leute aber wirklich einfach selbst sie auf den Weg gemacht haben und angebaut haben und ihre Umwelt gestaltet haben. Also schön wäre es, ohne viel Blockaden Gruppen einfach zu lassen und machen zu lassen. Aber wir sind eine Gesellschaft, da müssen wir zuerst fragen, weil das ist und das ist. Also man ist eh schon so vorsichtig und in dieser allergrößten Vorsichtigkeit kommt es dann auch vielleicht zu nichts. Oder eben die Ängste am Anfang, beziehungsweise dass man einfach schon mal anfangen kann. Das wäre irgendwie schön.
Ja, wäre also schön. Bitte.
Ich wollte eine Bemerkung machen zum Käferfeld. Wenn ich durchs Käferfeld fahre, was mindestens einmal in der Woche passiert, stelle ich eher fest, dass die Mauern immer höher werden um die Gärten. Und so massiv, dass man überhaupt kein Grün zum Teil mehr sieht. Auch wenn man nach Leonding fährt, sieht man eigentlich nur mehr Mauern. Man fährt wie fast durch einen Tunnel gerade. Halt also, das heißt, es wäre ja direkt ein Fortschritt, wenn Hecken gepflanzt werden müssten, weil die sind wenigstens grün.
Mhm, haben Sie recht, durchaus. Ja. Ich sehe ja da eine sehr große Spreizung. Einerseits ist der Traum, das sehen wir bei allen Umfragen und so weiter, aller Menschen, ein Wohnen im Grünen, ja, eigenes Haus wohnen im Grünen, und dann machen wir eine Mauer drumherum. Ja, also wir leben in einer Multioptionsgesellschaft. Bitte. Die Dame und dann der Herr dahinter.
Ich habe noch eine Frage an den Herrn Schön. Und zwar, Sie haben vorher eigentlich hauptsächlich von bestehenden Wohnbauten gesprochen. Aber wie ist das eigentlich mit den Neubauten? Ist es da nicht viel einfacher, schon solche Ermöglichungsflächen, solche Handlungsräume anzudenken und diese Flächen dann nicht gleich den Wohnungen zuzuordnen, sondern die Wohnungen, also diese Freiflächen ja schon grundsätzlich als Möglichkeiten zu eröffnen, um sie dann später zu solchen Widmungen überhaupt machbar zu machen? Weil im Nachhinein ist es natürlich immer schwieriger, aber es gibt ja genug Wohnbauprojekte, die von Anfang an das schon mitdenken könnten.
Ja, kann ich gerne eine Antwort geben oder eine vorläufige Antwort. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass wir uns das antun müssen im Bestand, weil der ist da und der Neubau repräsentiert ungefähr 1% des vorhandenen Bestandes. Das heißt, bis ich mit dem Neubau Veränderungen herbeigeführt habe, dauert es extrem lang. Natürlich ist es viel einfacher, weil ich quasi auf der grünen Wiese mit Leuten, die noch nicht gebunden sind, in deren Rechte ich nicht eingreife oder deren Ängste ich nicht in dem Sinn erfassen muss, etwas zu planen. Ich meine, wir haben vor 10, 12 Jahren das in 2 Projekten gemacht, dass eben solche quasi Parzellen zur Verfügung gestellt worden sind. Die Erfahrungen waren relativ mäßig, es sind 2 kleine Projekte mit so 15 Wohneinheiten gewesen und rund die Hälfte ist jetzt nach 10, 12 Jahren noch in irgendeiner Form benutzt, die restliche Fläche eigentlich nicht. Ja, das heißt, die Mieterinnen und Mieter der restlichen Flächen haben das am Anfang zwar auch, ja, sozusagen genommen, das war bekannt, das war im Zuge der Neuerrichtung war das klar, dass das kommt und dass das ist und die Leute konnten sich dafür interessieren, war aber vielleicht nicht der Hauptgrund, warum sie diese Wohnung genommen hatten. Und also rund die Hälfte ist weg. Also ich glaube schon, wir müssen im Bestand die Dinge im Wesentlichen vorantreiben. Natürlich sind solche Projekte wie, ich weiß nicht, der Dachgarten auf der Sackfabrik ein tolles Beispiel. Aber dort habe ich ja auch nicht immer, es ist ja nicht so, dass wir für Baugruppen, jedenfalls da in Linz bauen, etwas, was in Wien in einer, schon relativ verbreitet ist, ja, in einer vielleicht verdichteteren, urbaneren Situation, ja, dass also eben die Leute auch selbst organisiert kommen und sagen, ich nehme mir einen Bauträger und der baut mir dann nach meinen Vorstellungen und auch solche Konzepte umgesetzt werden. Das ist bei uns in Linz bisher, ja, wir haben es zweimal probiert mit zwei Projekten, aber das ist dann am Objekt gescheitert, ja, weil es da um bestehende Objekte gegangen wäre, die man saniert hätte und dann errichtet hätte. Aber ist auch ein Thema. Aber ich will nur sagen, gemischte Erfahrungen und daher Gefühle damit, weil eben manche Leute das schlichtweg nicht wollen. Es ist eben ein, ja, vielleicht, ich weiß nicht, wie groß der Prozentsatz ist, derjenigen, die eben das jetzt wollen. Vielleicht, wenn das Beispiel steht, wenn sie sehen, wie es funktioniert, wächst dieser Anteil, aber die Pioniere sind vielleicht nur 5% der, das ist jetzt eine Hausnummer von mir, der Bewohnerinnen und Bewohner, die das wollen. Und sie dürfen nicht vergessen, die Leute, die sich vormerken für ein neues Wohnprojekt, ja, sind halt auch Wohnungssuchende am Markt, 60% unter 35 Jahre, aber ja, ganz gemischte Leute. Und da brauche ich auch eine, bin ich wieder bei dem blöden Wort, kritische Masse sozusagen, damit es in einem Projekt nicht eine Totgeburt wird. Ja.
Okay, bitte.
Ja, einerseits bin ich fast erfreut darüber, wenn ich höre, dass es in einem Wohnbau mit 200 Parteien genügt, wenn 5-6 Leute sich wirklich da finden würden, etwas zu machen. Das ist etwas, was durchaus optimistisch stimmt. Ich glaube, in Linz ist es überhaupt schwer, von unten etwas zu machen. Ich glaube, Linz hat überhaupt keine Tradition damit. Wenn man es versucht, stößt man sehr schnell an die Grenzen. Jetzt nicht, was die WAG betrifft speziell, sondern überhaupt zum Beispiel Verkehrspolitik, Radfahrpolitik, was das betrifft, hat man oft den Eindruck, es ist überhaupt nicht erwünscht, dass Bürger mitreden, sondern es wird vorgeplant und jede Einmischung wird eher als Störung empfunden. Was ich mir denke, was die Entscheidungsträger, wenn sie wirklich der Meinung sind, dass sie sozial und ökologisch eine gute Idee machen könnten, wäre das medial auch zu transportieren. Ich erinnere nur daran, dass das ist jetzt nicht Urban Gardening, aber auch ein Thema, das dazu passt, wie damals das neue Gesetz, dass Radabstellablagen verpflichtend zu Neubauten kommen sollten, gestrichen hätte werden sollen und dann reduziert worden ist, aber immerhin, sie gibt es noch, hat es keinen Aufschrei der Wohnbauträger gegeben. Ich glaube, es ist sogar, zumindest ist es medial so transportiert worden, eher ganz recht gewesen, dadurch die Kosten wieder ein bisschen geringer zu machen. Ich hätte nicht gehört, dass das zum Beispiel für Abstellplätze für Autos schon einmal Thema gewesen ist. Also ich denke, auch die Entscheidungsträger, auch wenn sie gesetzlich manchmal eingeengt sind, könnten zumindest etwas bewirken, wenn sie von Projekten überzeugt sind, indem sie das medial transportieren.
Danke sehr. Zu den Autoabstellplätzen möchte ich nur sagen, dass ich glaube, die gehen auch schon zurück aufs 1000-jährige Reich und das ist schon sehr lang, nicht? Und deswegen bleibt es auch so, diese Verordnungen, oder?
Gut, also
haben wir Zeit? Wie lange haben wir das schon?
Da darf ich mich kurz einschalten? Ich wollte eigentlich mich nicht zu Wort melden. Ich bin heute in zweifacher Weise da, einerseits als Privatperson und jetzt greife ich das Kapperl auf und sage, ich bin der Leiter der Abteilung Wohnbauförderung und möchte einfach etwas dazu sagen. Das Grundproblem, das wir zurzeit haben, ist ja immer auch das Thema leistbares Wohnen. Und leistbares Wohnen versuchen wir natürlich nach Kräften sozusagen mit entsprechenden Obergrenzen, also 3,65 Euro, hinzukriegen. Die Problematik dabei ist nur, dass zu diesen 3,65, also das sind wir deutlich unter dem, was in Wien mit 7 Euro etc. referenziert wird, natürlich die Grundkosten dazukommen. Und jetzt geht es genau um diese Problematik. Und mit der sind wir halt einfach konfrontiert. Und da wollte ich jetzt auch den Wolfgang Schöner assistieren. Wir haben halt einfach die Problematik, auch als Mitarbeiter in der Verwaltung, und es gilt auch für die Politik, dass natürlich wesentlich mehr Menschen ein Auto besitzen. Das ist eine gesellschaftliche Realität. Und wohin gibst du jetzt diese Autos? Und damit fängt schon mal sozusagen dieser Diskurs an. Und dann geht es um die Frage, dann schaut man sich die Wohnanlagen an und sieht, dass die von uns ursprünglich als sehr sinnvoll erachteten Fahrradabstellplätze natürlich dann in einer gewissen Weise ausgeführt werden müssen, letztlich Grundstückbedarf darstellen und letztlich kaum genutzt sind. So, und jetzt sieht sich natürlich die Politik konfrontiert, einerseits in diesem Spannungsfeld sich zu verhalten und dann halt Entscheidungen sozusagen herbeizuführen. Das ist die eine Geschichte. Das zweite ist, auf das wollte ich noch hinweisen, natürlich grundsätzlich ist es ja so, dass man immer auch die Frage stellen kann, woher kommt denn die Angst? Und da kann ich schon auch einen kleinen Beitrag leisten. Die Angst rührt oft daher, dass wir in der Verwaltung, aber auch in der Politik überwiegend konfrontiert sind mit Kritik und Vorwürfen, zivilrechtliche Fragestellungen von Seiten der Bürger. Das heißt, bei uns kommen ja nicht die Erfolgsgeschichten auf den Tagesordnungsplan sozusagen, das ist schon fix, oder der Besprechungen, sondern da kommt, die Frau X beschwert sich, dass in der Wohnanlage der XY-Bauträger sozusagen die Kinderspielplätze oder der Müll oder was auch immer sozusagen nicht funktioniert. Und aus diesen unendlichen sozusagen Rückmeldungen, da funktioniert etwas nicht, kommt dann zum Teil natürlich diese Angstgesteuertheit. Also das wollte ich nur als zwei Facetten sozusagen anknüpfen. Man hat also sehr lange darüber nachgedacht, wie das mit den Fahrrädern sein soll. Und ich nehme mich für mich jetzt den Anspruch, ich fahre heute noch mit dem Fahrrad, fahre eigentlich das ganze Jahr mit dem Fahrrad. Also ich habe höchste Sympathien für die Fahrradabstellplätze. Nur wenn der objektive Befund der ist, dass halt die zwar errichtet werden, aber selten in dem Ausmaß genutzt werden, dann kostet natürlich politisch irgendwann ein Thema. Also das wollte ich nur aus dieser Sicht ein bisschen noch beitragen. Danke herzlich, dass ich mich da eingeschaltet habe.
Gleich was zum Dagegenreden. Ich sage immer, Hochbeet, wo kann ich raussteigen? Oder? Und die Erfolgsgeschichten kann man eh nicht in der Zeitung lesen. Ne?
Also jetzt haben wir wirklich beim Radl gelandet und nicht beim Hochbeet. Aber ich glaube, mit dieser Argumentation würde es in ganz Linz keinen einzigen Radständer geben, weil das immer die Diskussion ist, es geht ein Auto, Parkplatz verloren und deswegen können wir keinen Radständer machen. Die Radständer sind, das stimmt sehr oft, anfangs nicht gut besetzt und nach einem halben Jahr sind sie meistens krammelt voll, zumindest in der Innenstadt. Ich glaube, das ist eben gerade das Schwierige, in Linz etwas zu verändern, weil sehr schnell diese Argumente kommen und dann geht nichts mehr. Dann sagt man, okay, das geht nicht und da können wir wieder. Wenn man es macht, wie zum Beispiel bei den Radständern in der Innenstadt, sieht man, dass das funktioniert und dann Erfolg.
Entschuldigung. Ich muss jetzt auf mein Recht des Moderator pochen. Da möchte jetzt gerne der Herr Wiesmer was dazu sagen und dann sind Sie wieder dran und dann gibt es da einen Herrn da hinten, der auch noch dran ist. Also ich möchte nicht, dass das eine Streiterei zwischen zwei wird, sondern bitte, da jetzt einmal was dazu zu sagen und dann da wieder.
Wäre es denkbar, also generell mal so eine Plattform zu installieren, vielleicht mit einer Wohnbauförderung, wo man genau so Gruppen, so Zielgruppe vielleicht fängt, wo es darum geht, eben eine Art von Selbstverantwortung zu übernehmen mit so einem Wohngruppenmodell. Man sagt, okay, man hat da wirklich diese Zielgruppe, das ist zum Beispiel eine Plattform im Internet, wo sowas angeboten wird, wo ein Pilotprojekt gestartet wird, wo man genau die Leute findet, die das machen wollen. Was hindert einen dran? Das ist einmal eine Frage. Wäre relativ einfach zu installieren. Und eben genau, und dort, wo es Selbstverantwortung gibt, gibt es vielleicht auch weniger das Problem, dass immer wer anruft, was ist mit Müll, ne? Weil das ist eigentlich die Geschichte, was ihr selber erledigen müsst. Oder Rosenmann, ja, wir sind es noch nicht gefahren heute draußen von der Linz AG oder so, ne? Also, ich glaube, dass wir uns vielleicht da ein wenig wohin bewegen könnten und schauen müssten, wie sowas denkbar, vielleicht so ein bisschen ein anderes Modell zu realisieren. Und das haben wir ja nicht die Ersten, die drüber nachdenken. Zum Beispiel in Buchenau kennen wir sicher das Projekt von Roland Reiner, die Gartenstadt. Und da war im Zuge der Planung der Vorschlag auch vom Architekten, dass man zum Beispiel auch so kleine Sachen, Bilder korrigiert es mir, wenn es nicht stimmt, so dass zum Beispiel das Rasenmähen irgendwie oder so Eigenleistungen mitgedacht wurden. Eben, dass die Bewohner da auch ein bisschen Verantwortung übernehmen sollten, könnten. Also das wäre eben auch so eine Frage, wo ich sage, okay, könnten wir uns da in die Richtung ein wenig bewegen, um so eine Plattform mal herzustellen, die richtige Gruppe zu erreichen. Bei Neubau.
Ja. Ich glaube, bevor wir weiter in eine heiße Diskussion kommen, möchte ich sagen, dass das Ganze natürlich fließt. Panterei, ja. Hier gibt es Idealvorstellungen, da gibt es Idealvorstellungen. Aber wir befinden uns überall irgendwo dazwischen. Wir sollten jetzt nicht sagen können, das ist jetzt das Gerät und das ist nicht. Bitte.
Ich glaube, Sie wollten das, oder? Ja, wenn ich jetzt sprechen darf.
Ja, aber kurz, bitte. Sie kennen nicht den Neigen zu Co-Referaten. Bitte Sie sich kurz zu fassen.
Ich rede aber so lange, wie ich warten habe müssen. Ja,
nein. Nein.
10 Minuten lang.
Nein, das geht nicht.
Und ich möchte mitteilen, dass ich ein Baujahr 1940 bin, in Wien aufgewachsen, auch dort studiert und wie ich Anfang 67 Wien verlassen habe, hat es, glaube ich, den Wohnpark Alt-Erla noch nicht gegeben. Der dürfte bekannt sein durch einen terrassenförmigen Aufschwung von einer wahrscheinlich 50 bis 100 Meter breiten Basis und die Höhe ist wahrscheinlich über 100 Meter. Die Geschossanzahl wird 20 sein und es befinden sich oder haben sich auf den Dächern auch Schwimmbäder befunden. Ob es hängende Gärten gegeben hat, weiß ich nicht, aber sicher die Möglichkeit, auf den Balkonen sozusagen kleine Wohnungsgärten anzulegen. Und sowas wäre vielleicht am Harter Plateau auch vorgesehen gewesen, wie die Architekten Perotti und Greifeneder noch gelebt haben. Deren Bebauungsplan ist auch Planung fürs Harter Plateau, ist aber vom Gemeinderat der Stadt Leonding verworfen worden und zugunsten eines Gewerbegebietes, an welches Wohngebiete angrenzen, die man mit Hütteldorf bezeichnen oder vergleichen könnte. Und die Kritik von Ihnen, Herr Schön, der Bauweise der GIWOG, im Bereich der Meixner Kreuzung kann ich nicht ganz teilen.
Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da was gesagt habe. Aber
es ist gegenüber dem vorigen Zustand dieser abgewrackten Hochhäuser wahrscheinlich ein Fortschritt, aber die hängenden Gärten von Semiramis sind nicht entstanden. Und zu einer Wortmeldung der Frau Dr. Huber, dass im Käferfeld die Einfriedungen immer höher werden und aus Beton gestaltet werden, möchte ich sagen, dass das nach meinen Beobachtungen in allen Nobelwohnlagen der Fall ist. Und bei uns in Leonding, wo meine Frau und ich seit 45 wohnen, gegenüber von einem Jugendsportplatz, der vom Kleinkind bis zum Großpapa zum Fußballspielen genutzt wird und gerne angenommen wurde, dort wird das nicht mehr lang möglich sein, weil die Gemeindevertreter diesen Sportplatz in Wohngebiet, sogar Kerngebiet umgewidmet haben. Und wie die Kerngebietswidmung ausschaut, das kann man sich an der Kreuzung gegenüber von der OMV-Tankstelle anschauen.
Darf ich Sie bitten, auf den Punkt
zu kommen? Damit bin ich wieder angesprochen. Und Wohnbauförderung, ich darf mich kurz wieder einschalten. Ja, aber noch eine Bemerkung zur Wohnbauförderung. Die Wohnanlagen zwischen Heinzenbachstraße und Winklerstraße
Bitte, ich bitte jetzt nochmal, und man ist jetzt ganz ernst, ziehen Sie Ihr Fazit in einem Satz oder stellen Sie eine Frage. Ich finde es nicht fair, dass Sie auf Kosten anderer hier monologisieren. Bitte.
Ich stelle die konkrete Frage, ob es möglich sein kann, dass in Leonding tatsächlich von einer Ordnung oder Norm her 2 Stellplätze pro Wohnung gefordert werden.
Okay,
das
ist gut.
Das scheint mir übertrieben zu sein. Ich muss aber feststellen, dass insbesondere die
Tore der Einfamilienhäuser,
die Garagentore der Einfamilienhäuser...
Wir haben zufällig einen Experten hier und der kann dazu was sagen.
Ja, es ist so. Leonding darf das sofort.
Glaubt man es nicht.
Das ist möglich. Aber ich wollte zu Ihnen noch etwas sagen, zu den Fahrrädern, nur ganz kurz. Also ich wollte nur aufzeigen, wie sich tatsächlich das Entscheidungsspiel sozusagen verhält. Und es ist da nicht gegangen um die Frage der öffentlich zugänglichen Fahrradabstellplätze,
sondern jener, die bei Wohngebäuden zusätzlich zu errichten sind. Es ist ausschließlich um diese gegangen und da war eben diese Problemstellung, dass man dann tatsächlich bei der Begehung auch gesehen hat, dass viele nicht in dem Ausmaß genutzt wurden. Also das wollte ich nur ergänzen. Es geht nicht um die im öffentlichen Raum befindlichen Fahrradabstellplätze, sondern jene, die bei den Wohnanlagen dabei befindlich sind. Also mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das Zweite, was ich noch sagen wollte zu Buchenau, darf ich privat sprechen, ich wohne in Buchenau und ich bin sozusagen auch dort mit dem Reinhard Seiß durchgegangen, wie den Film gemacht hat. Und tatsächlich ist dort das Problem das, dass auch diese ursprünglichen Ideen sich zumindest in der Gartenstadt 2 nicht bewahrheitet haben. Es kommt einfach nicht dazu, dass hier gemeinschaftliche Aktivitäten gepflogen werden, sondern wir haben halt eine Firma beauftragt, die jetzt dann diese ganzen Grünraumflächen bewirtschaftet und entsprechend betreut. Prinzipiell aber glaube ich schon, und das wollte jetzt abschließend als Information weitergeben. Bei uns im Landesratsbüro wurde Urban Gardening mehrfach besprochen und wir warten auf Projekte, die aus der Sicht sozusagen derjenigen, die das mittragen wollen, auch umsetzungsreif sind und wir sind dann schon in der Lage, mit der Wohnbauförderung hier zumindest investive Unterstützung zu gewährleisten. Das wäre mal das eine. Und das zweite ist immer dann, wenn es um Modelle geht, die fernab sozusagen von grundbücherlichen Eigentümerstrukturen sind, Vereine und dergleichen mehr, die also ambivalentere, dann ist das sicher auch eine Möglichkeit und ich glaube, da ist auch mit dem Direktor Schön einer jener Direktoren hier anwesend, die da sehr gut in der Lage sind, hier Projekte auch mitzuentwickeln.
Nö, das ist eine Aussicht. Also hier gibt es Möglichkeiten, Damen und Herren. Wer stellt den Antrag? Du?
Ich habe nur kurz bezüglich Neubau, ja, aber mit Bestand, also wenn wo was saniert wird oder wenn Dächer saniert werden, könnte man darüber nachdenken, wie man Dächer saniert und da auch gleich das mitdenken. Ja. Also es gibt nicht nur die Flächen und Höfen,
Dachflächen. Ja, ja. Also. Aber sozusagen, es gibt hier anscheinend von den Genossenschaften oder von den Wohnbauträgern, die nicht schwätzen bitte, sondern mit Mikrofon ordern und sprechen, aber nicht schwätzen, das tun wir dann nicht. Ich weiß, ich bin streng, aber manchmal muss das so sein. Es gibt Wohnbauträger, die sagen, machen wir, wenn es nur Gleiter sind. Es gibt die Stadt, die sich vielleicht auch nicht wehrt bei Dingen, die sie auch unterstützt, wie der Backfabrik. Es gibt Gemeinden wie Leonding, wo das auch funktioniert. Es gibt die Einladungen auf Landesebene, die sagen, machen wir. Ist das tatsächlich so oder ist das jetzt ein bisschen euphemistisch, was ich da zusammengefasst habe?
Wir sind im Erstgespräch und wir wollten halt eigentlich schauen, welche Möglichkeiten es gibt, oder? Und jetzt kann man nur versuchen, die Schiene weiterzulegen und versuchen, Projekte zu realisieren in die Richtung. Ne? Mehr können wir jetzt eigentlich gar nicht erhoffen, oder?
Ja, finde ich gut, ne? Sehr schön. Hickster. Haben wir in Linz beginnt. Ja? Was ist das?
Ja, nein, bitte, Herr Schön. Ich wollte noch mal auf die Gefahr hin, jetzt diesen Schlussakkord da vielleicht zu stören. Nein. Wollte ich nur einmal ein bisschen zurückgehen und ein paar so Sachen sagen aus der Praxis quasi der Hausverwaltung oder der Erfahrungen. Also was Selbstorganisation der Leute betrifft, es gibt ein offensichtlich mittlerweile bei uns antiquiertes System, in diesen alten Wohnanlagen Betriebskosten zu sparen. Und das war übrigens auch das schnöde Motiv damals dieser Projekte in Oetz, in Linz, die Flächen aufzuteilen an die Bewohnerinnen und die Bewohner, damit eben genau das Rasenmähen nicht als von Fremden erledigt werden muss und Betriebskosten verursacht und damit günstigeres Wohnen sozusagen ermöglicht. Wie gesagt, haut mittlerweile nicht mehr zur Hälfte hin. In diesen ganzen alten Gebieten wird insofern in Betriebskosten gespart, als die Mieterinnen und Mieter dort in einem bestimmten Rhythmus, weiß nicht, alle 6 oder 8 Wochen, die Stiegen reinigen sollen und diese Allgemeinflächen, die es in diesen Häusern gibt. Ja? Das sind oft nur so dreigeschossige Häuser mit 6 bis 8 Wohnungen drinnen. Das System ist gerade, ich sage jetzt, fast am Zusammenbrechen. Ja? Also die Leute beauftragen selber zum Teil Leute, die das für sie machen. Wir müssen Reinigungsfirmen einstellen. Wir kämpfen ein bisschen um das System, weil es natürlich, ich sage jetzt einmal, 20 Cent pro Quadratmeter Wohnungsfläche und Monat Kosten verursacht. Also das ist vielleicht auch nur so ein Blitzlicht zur Selbstorganisation. Ist offenbar antiquiert, wollen die Leute nicht mehr, sie wollen den Komfort haben,
dass das für Sie erledigt wird. Vielleicht noch im Bereich der Fahrräder, entschuldige, wenn ich schon wieder von den Gärten, ich komme dann nicht mehr drauf, abweiche. Was uns sehr wohl beschäftigt, ist zum Beispiel, dass sehr wohl bei den Neubauten zu viele nicht genützte, auch nach einem Jahr, zwei Jahren nicht genützte Abstellplätze zur Verfügung gestellt werden. Aber was fehlt, sind versperrbare Abstellplätze und auch für E-Bikes, gerade ältere Leute wollen, und alle Wohnanlagen bis vor 10 Jahren circa hatten die Abstellräume im Keller im Wesentlichen. Die wollen das und können das gar nicht über die Stiegen herauftragen, weil der Akku viel zu schwer ist und, und. Also da sind wir zum Beispiel seit einem Jahr dabei, bei uns Pläne flächendeckend zu machen und deshalb dann sukzessive, ist auch immer eine Kostenfrage, dann umzustellen, dass eben sehr wohl Flächen sozusagen verbrauchend in den Zonen zwischen öffentlichem Raum und Zugang zum Haus hausnahe und praktisch im Erdgeschoss barrierefrei solche Flächen zur Verfügung gestellt werden, damit eben versperrbare, ja, quasi ebenerdig erreichbare Plätze hergestellt werden. Mhm. Das vielleicht zu diese Lichter. Ich meine, was ich schon anbieten möchte, ist, weil sozusagen meine eigenen Erfahrungen für Guerilla Gardening haben sich darauf beschränkt, dass ich einige Seedballs gekauft habe bei der Ausstellung im Nordico, die glaube ich im Vorjahr, und die dann auch auf so öffentliche Plätze geworfen habe, weil das ist natürlich mehr eine lustige Aktion, ist ganz geil, das ist schlimmer so. Aber was ich tatsächlich anbieten könnte, ist, dass wir, aber ich werde es Ihnen vielleicht nachher sagen, dass wir vielleicht schauen, einen Bezirk auszuwählen, um mit Ihnen gemeinsam vielleicht ein Format für eine Umfrage und für ein Entstehen einer solchen Gruppe zu machen und zu schauen, dass wir das vielleicht gemeinsam hinkriegen, was uns allein vielleicht so nicht gelungen ist.
So, wunderbar, ja. Konstruktiv sind wir heute, gefällt mir bitte. Ja.
Also ich wohne in einem Wohnprojekt und ich denke, mit 8 Parteien und das Putzen der Gemeinschaftsräume haben wir auch fremd vergeben. Was wunderbar funktioniert, ist der Gemeinschaftsgarten, weil das ist lustvoll, das andere ist einfach mühsam mit den ganzen unterschiedlichen Standards, wo wir haben, wann wer glaubt, dass es gut werden muss oder nicht. Der Garten funktioniert auf Biobasis bis Permakultur, da tut jeder, was er mag, und das ist lustvoll und das gelingt uns ganz gut. Also jetzt einmal auch zu schauen, umzuwälzen, wenn das Maden mähen und Putzen nicht funktioniert, heißt nicht, dass der Garten nicht funktioniert. Das ist zum einen. Und zum anderen, ja, wäre ich auch da, ist nicht das, weil mir in der Stadt, weil geht um ein Projekt am Land, wo ich wohne, aber in der Stadt mich auch interessieren würde, gerade ich arbeite im psychosozialen Bereich und wäre sehr interessiert, für unser Klientel einfach Flächen wieder nützbar zu machen, dass die Menschen wieder lernen, sich selbst zu versorgen. Genau. Und auch betreut und welche Möglichkeiten das da einfach ergibt. Das ist so das, ja. Aber was am Land auch noch ist, das muss ich auch noch kurz erzählen, trotzdem, dass wir so einen tollen Gemeinschaftsgarten im Haus selber haben wir noch einen Gemeinschaftsgarten, wo wir gemeinsam Lagergemüse anbauen und wo wirklich viele Menschen da drinnen sind, die was selber eigentlich einen Garten haben, aber im Gemeinschaftsgarten einfach passiert, dass das Wissen ausgetauscht wird und dass man nicht alleine wirkt, sondern weil es einfach ein Gaudi ist. Mhm. Ja? Und das einfach ein Unterschied ist.
Wunderbar, herzlichen Dank. Ein Schlusswort hätte ich noch gerne dem Christoph Wismar überlassen.
Du triffst mich. Magst du
was sagen? Ich würde nicht sagen, was Staatstragendes, sondern sagen, was Gartentragendes.
Ich bin da ganz schlecht. Wenn irgendwer sagt, jetzt mach das, dann mache ich sicher nicht und mir fällt dann nichts ein. Das ist ganz schlecht. Aber da gibt es wahrscheinlich bessere Leute
dafür. Okay. Nein, mir fällt dazu gar nichts ein. Ich bin nicht einmal in der Lage, einen Rosmarin über den Winter zu bringen auf meiner Balkonbank. Aber ich freue mich, letztes Jahr habe ich deinen Garten oder deine Gemeinschaftsgärten sozusagen besucht. Ich habe auch darüber geschrieben und das muss ich ansagen, das war eine meiner lustvollsten Reportagen, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Diese Projekte sind einfach toll und ich möchte unbedingt Leute, die sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, ermutigen, sich dafür auch zu engagieren. Ganz, ganz tolle Sache. So.
Mir fällt trotzdem noch was ein. ein Garten darf auch scheitern. Also es geht einfach darum, einfach, dass man das einmal machen kann und auch das Bewusstsein zu haben, ja, nach einem Jahr kann es vorbei sein und was passiert. Es kann nicht viel passieren, weil wir errichten keine Wände und keine Betonwände, das sind einfach ganz einfache, teilweise mobile Strukturen, die im nächsten Jahr schon wieder unterschiedlich genutzt werden können. Also wir verlieren ja nichts dabei. Ja? Wir haben nichts verloren, wenn man mal sowas startet.
Danke Christoph, ein guter und schöner Gedanke. Die hat auch der Herr Slavoj Žižek. Und damit bin ich schon bei den Ankündigungen der nächsten Kepler Salons. Und zwar relativ Freedom in the Clouds heißt der Titel des Vortrags des Philosophen und Kulturkritikers aus Ljubljana, Slavoj Žižek. Er ist in Kooperation im Kepler Salon im Audimax der Kunstuniversität Linz, erster Stock in der Kollegiumgasse 2, 4020 Linz, also Kunstuni, unbedingt anschauen, der Mann kommt selten, und zwar am Dienstag 3.
Morgen.
Dienstag 3. 18.15 Uhr. Freedom in the Cloud, Slavoj Žižek. Und am Montag in einer Woche, 9. Dezember 1930, wie gehabt hier, geht es um, wie man Nachrichten macht, Making News. Gerald Gross ist zu Gast, der ist Journalist, Medientrainer, Berater und Autor. Wenn Sie Informationen brauchen zum Kepler Salon Programm, bitte dann da hinten ins Buch reinschreiben. Sie können das auch auf der Webseite, kriegen Sie das www.kepler-salon.at. Dann kurz noch, es gibt zwei Broschüren dort am Tisch, die sonst nie da sind, nämlich vom Christoph Wiesmeier, das neue Magazin von ihm, Treibgut, gratis gibt es dort zu lesen, und für eine Broschüre über Ernährungssicherheit, wo dieses Thema Urban Gardening drinnen ist, bitte sind 2 Euro zu löhnen, wer das kaufen will, beim Christoph Wiesmeier sich zu melden. Und damit war es für heute vom Kepler Salon. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend, auf Wiedersehen, wir können ja noch ein wenig plaudern. Ne? Danke.